Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Vaudois Versicherungen, dem Versicherer für KMU und Selbstständige.
NZZ Akzent. Ich nehme euch mal mit ans Wasser, lass euch da kurz im Möwengeschrei ein bisschen durchatmen, aber dann geht's an die Arbeit. Im Marinehafen in Kiel in Norddeutschland ist Ende März nämlich ganz schön was los. Da liegt unter anderem das 100 Meter lange Schiff Mosel vor Anker. Alles wird bereit gemacht zum Auslaufen in die Ostsee. Dennis, du warst auch im Hafen. Was ist die Mosel für ein Schiff?
Die Mosel ist ein Versorgungsschiff der deutschen Marine. Ein riesiges metallisches Ding. Sieht so ein bisschen aus wie ein schwimmender Werkzeugkasten oder wie ein Containerschiff eigentlich.
Du durftest mit wenigen anderen Journalisten auch an Bord der Mosel gehen und 5 Tage mitfahren auf einer besonderen Mission. Warum wart ihr unterwegs?
Weil sich in den letzten Monaten mysteriöse Dinge abgespielt haben auf der Ostsee. Weil immer wieder Tiefseekabel, Internetkabel, Stromkabel, Pipelines durchtrennt wurden und man nicht genau weiß, warum. Die NATO geht von Sabotage aus, von russischer Seite. Und Russland sagt, es wären nur Unfälle. Und jetzt soll eben geübt werden, wie man solche Sabotageakte verhindern kann. Und zwar mit einem Manöver. Wir sind von Kiel bis nach Danzig gefahren, eine ganze NATO-Flotte. Das waren 8 NATO-Länder, die da mitmachten, 12 Schiffe und fast 500 Soldaten.
Und was die geübt haben, das hat unser Redaktor Dennis Frasch auf hoher See beobachtet. Ich bin Sarah Ziegler. Dennis, du gehst also für uns an Bord der Mosel, einem dieser 12 Schiffe bei dem NATO-Manöver in der Ostsee. Was ist denn das für ein Gefühl, auf so ein Marineschiff drauf zu gehen?
Ist ein bisschen so wie in einem Hollywood-Film. Also das Erste, was wir auch gemacht haben, wir sind da alle gemeinsam ausgelaufen und dann haben wir Formationsfahren gemacht, wo wir wirklich teilweise so in V-Formation oder alle in einer Linie über die Ostsee getuckert sind. Ist also schon ein spezielles Gefühl.
Das sah bestimmt schon mal schön aus und war natürlich auch wahrscheinlich schon mal eine gute Übung. Aber was war in diesen 5 Tagen auf der Ostsee eure konkrete Mission?
Na, offiziell hat man eigentlich die Zusammenarbeit im NATO-Verbund geübt. Da hat man Sachen gemacht wie Längsseits anlegen oder das Betanken der Schiffe während der Fahrt. Wir haben auch Schießen geübt, weil da waren ja auch überall Maschinengewehre an Bord.
Entschuldigung, auf was schießt man denn bitte in der Ostsee?
Auf einen großen roten Gummiball.
Der irgendwo im Wasser hing?
Den haben wir ins Wasser gelassen, genau, und dann versenkt. Aber der ist ökologisch abbaubar.
Gut, es kam also niemand zu Schaden. Das wurde geübt, was noch?
Nein, neben diesen typischen Übungen haben wir auch andere Sachen gemacht. Und das hat der Chef der Mission, Mario Bewert, sehr gut erklärt.
Es geht hauptsächlich darum, dass wir zeigen, dass wir da sind. Und dass wir präsent sind, dass wir einsatzbereit sind und dass wir reagieren können. Wir sind nicht dafür da, zu provozieren, sondern wir sind halt dafür da, auf russische Aktivitäten halt auch reagieren zu können und dort aufklären zu können, was dort in den jeweiligen Seegebieten halt passiert.
Man will Präsenz zeigen und vielleicht auch ein Stück weit abschrecken. Bei dieser Mission sind normalerweise auch nur die Deutschen mit dabei und jetzt sind es plötzlich 8 NATO-Staaten. Also man merkt da schon, dass da irgendwas in Bewegung ist auf der Ostsee.
Dass da also wirklich eine Sorge existiert vor vermeintlichen russischen Sabotageakten am Meeresgrund. Heißt also, bei diesem Manöver wird neben den ganzen normalen Übungen auch schon vielleicht Ausschau gehalten nach möglichen Sabotageakten? Was macht man da?
Naja, grundsätzlich muss man sagen, dass russische Schiffe dürfen da ja auch durchfahren. Das ist ein Anrainerstaat Russland, die dürfen da durchfahren. Aber man guckt schon auch, was die russischen Schiffe machen. Zum Beispiel auf der Brücke stehen immer 2 Ausgucke, hat man die genannt, 2 Speer sozusagen. Und die hatten auch ein Blatt vor sich mit russischen Schiffen, wie die aussehen, wie die heißen. Und jedes Mal, wenn man so eins gesehen hätte, hätte man Meldung machen müssen. Das sind unter anderem Kriegsschiffe, aber das können auch Schiffe der russischen Schattenflotte sein.
Was ist die russische Schattenflotte?
Das ist ein Verbund an über 1000 Schiffen. Die hat Russland gekauft nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs, nachdem ihre Öltanker sanktioniert wurden und nicht mehr auf der Ostsee fahren durften, haben sie ganz alte Schiffe aus verschiedensten Ländern zusammengekauft und die fahren jetzt unter exotischen Flaggen von Gabun bis Panama durch die Ostsee und verteilen weiter Öl und Gas und alles, was man sonst so verschiffen kann.
Und Schattenflotte klingt direkt so mysteriös. Also sind die automatisch verdächtig?
Nein, man weiß ja gar nicht genau, wer alles zu dieser Schattenflosse gehört. Aber es gibt natürlich verdächtige Merkmale. Der belgische Kommandant Eric Cox hat mir das sehr gut erklärt.
Normally a ship that is delivering goods somewhere, that is transporting goods from one country to another country.
Er hat gesagt, dass Handelsschiffe normalerweise einfach in einer geraden Linie mit einer konstanten Geschwindigkeit fahren, verdächtige Schiffe jedoch anders sich verhalten.
If suddenly such a ship in the middle of the sea comes to a stop, starts
drifting. Halten plötzlich und meistens eben über kritische Infrastruktur, aber über irgendwelchen Tiefseekabeln.
And you can correspond that with underlying critical underwater infrastructure. The least you can say that it is at least quite, how would I say, suspicious.
Dann ist das mindestens suspicious, also verdächtig, sagt Eric Cox hier. Aber erstmal bleiben die Schiffe dann ja offenbar nur stehen. Was ist dann der Vorwurf, wie sie die Kabel und Pipelines am Meeresgrund zerstören?
Also die NATO geht davon aus, dass diese verdächtigen Schiffe ihre Anker auswerfen und den dann teilweise hunderte Kilometer lang über den Meeresboden schleifen, bis sie so ein Kabel erwischen und das dann auch durchtrennen.
Und die Russen sagen aber, nee, das ist uns versehentlich passiert.
Genau, die gehen davon aus, dass das alles nur Unfälle waren und dass man einfach nicht bemerkt hat, dass der Anker noch draußen war und den hat man dann einfach mitgeschleift.
Mhm.
Ich habe mit vielen Leuten auf dem Boot darüber gesprochen, ob das sein kann und die meisten haben gesagt, es ist absolut unmöglich, dass man nicht hört, wenn man so einen Anker mitschleift. Nur schon, wenn der Anker runterrauscht, das macht einen riesen Lärm. Wir können das hier vielleicht mal abspielen, ich habe das aufgenommen.
Oh. Ja.
Es klingt so ein bisschen wie Speditionszüge, die an einem vorbeirauschen.
Davon würde ich aufwachen, das glaube ich schon.
Genau, davon geht die NATO eigentlich aus, dass man das nicht hören kann.
Angenommen, man begegnet aber jetzt mitten auf der Ostsee so einem Schiff, das einem sehr, sehr verdächtig vorkommt. Was macht man denn dann?
Naja, die NATO-Schiffe, die kontaktieren das Schiff per Funk und die haben einen ganzen Fragenkatalog, die sie denen stellen. Was macht ihr hier? Woher kommt ihr? Warum hält ihr hier? Und Eric Cox hat mir erzählt, dass die Schiffe dann meistens einfach wegfahren, abrupt. Wir persönlich haben jetzt auf unserer Reise kein verdächtiges Schiff gesehen, aber wir haben andere verdächtige Sachen beobachtet.
Und was war das?
In der Nacht vom 4. zum 5. Tag haben sich uns Drohnen genähert, wahrscheinlich russische Aufklärungsdrohnen. Und es gab auch Aufklärungsschiffe auf dem Wasser. Das hat Kommandant Bewert dann über Funk ausgerufen und den Kriegsmarsch dann auch ausgerufen, also die erhöhte Alarmbereitschaft. Und anscheinend kommt das öfters vor in letzter Zeit.
Habt ihr die einfach fliegen lassen oder was habt ihr gemacht?
Nein, es gab ein Drohnenabwehrgewehr an Bord und das schießt so Störsignale. Und damit haben wir eine Drohne gestört. Und man weiß nicht genau, was passiert ist mit der. Sie sind davon ausgegangen, dass die ins Wasser gefallen ist. Bewert hat auch gesagt, das sei ein unfreundlicher Akt. Und das wolle man sich nicht gefallen lassen.
Also auch da klar direkt ein Zeichen setzen.
Genau.
Schiffe auf See habt ihr beobachtet. Drohnen, von denen ihr nicht wusstet, dass sie kommen würden, habt ihr am Himmel beobachtet. Die Kabel und die Pipelines, um die sich die NATO-Staaten sorgen, die liegen aber ja unter Wasser. Wie behält man die denn im Blick?
Dafür waren auch Schiffe mit dabei auf der Mission, die wir auch besucht hatten. Auf der Mosel gab es ein Speedboat, das man zu Wasser lassen konnte. Und dann sind wir von einem Boot zum anderen gefahren, auch relativ Hollywood-mäßig. Und eines dieser Boote war die Datteln, das deutsche Minensuchboot.
Wenn du sagst Minen, haben die denn bei dieser Mission auch tatsächlich irgendwie nach Minen geguckt?
Ja, die eigentliche Aufgabe dieser Minensuchboote ist, Altlasten aus dem Zweiten Weltkrieg auf dem Meeresboden zu finden. Da sind noch Tausende von Bomben und Minen und Altmunition auf dem Meeresboden. Und die spüren die auf und beseitigen sie, entsorgen sie.
Und jetzt nutzen sie ihr Equipment aber eben auch, um Verdächtiges am Meeresgrund zu entdecken.
Genau, weil die sind ausgestattet mit allerlei Elektronik, um den Meeresboden abzusuchen. Da gibt es Sonare, da gibt es Unterwasserroboter und auch Minentaucher, die neuerdings bis 84 Meter tauchen können, glaube ich. Also nochmal 30 Meter mehr als vorher, damit die auch wirklich bis zu den Kabeln und den Pipelines runterkommen und sich ein Bild machen können, wie das da unten aussieht.
Wir sind gleich zurück.
Als Unternehmerin oder Unternehmer sind Sie 100% bei Ihrem Projekt. Wir 100% bei Ihrem Schutz. Bei der Woodwars begleiten wir Sie rasch, präzise und langfristig mit einer vertrauenswürdigen Ansprechperson, die Ihnen jederzeit zur Seite steht. So können Sie sich auf das Wachstum Ihres Geschäfts konzentrieren und Ihren Unternehmergeist frei entfalten.
Dennis, du hast jetzt schon von den Drohnen erzählt, die in eurer Nähe waren und auch von diesem ständigen Ausschauhalten nach einer Schattenflotte, von hollywoodesken Speedboot-Momenten. Also wenn ich das so höre, das ist eine Übung in einer sehr realen Situation, würde ich sagen. Wie sehen das denn die Crews auf den 12 Schiffen?
Die gehen relativ cool mit der Situation um. Ich habe mit einigen gesprochen, ob die jetzt Angst haben oder irgendwie sich Gedanken machen, dass es jetzt zum Ernstfall kommen könnte. Und die meisten, die sind halt schon seit vielen Jahren auf See und da vielleicht ein bisschen eine Deformation professionell. Also die sehen das nicht mehr so. Ich habe aber auch mit Kommandant Markus Fiene gesprochen. Das ist der Kapitän der Datteln, des Minensuchbootes. Und der hat mir schon erzählt, dass solche Einsätze für ihn in den letzten Jahren eine andere Bedeutung gekriegt haben.
Auf der einen Seite machen wir vieles wie vorher. Auf der anderen Seite ist natürlich immer ein anderes Bewusstsein da. Natürlich befriedigt das ein Stück weit, dass man auch merkt, dass man gebraucht wird und dass man wahrgenommen wird. Vor allem, dass von da auch die Notwendigkeit erkannt wurde, dass man, ob es einem passt oder nicht, dass man einfach Streitkräfte braucht.
Der Markus Fiene ist ja wahrscheinlich auch schon länger auf See, genau wie all die anderen Menschen, mit denen du an Bord der Schiffe gesprochen hast. Du bist nicht so oft auf Marineschiffen unterwegs. Wie war dein eigenes Gefühl? Fühlte es sich an wie eine Übung? Fühlte es sich an wie eine Vorbereitung auf einen richtigen Ernstfall?
Am Anfang fühlte es sich an wie eine Übung. Da war alles auch noch ein bisschen lustig. Dann kam dieser Vorfall mit den Drohnen und dann kam auch noch etwas anderes. Als wir uns dann der Danziger Bucht genähert haben, kam plötzlich eine Durchsage, dass wir alle unsere Handys ausstellen müssen.
Was war da los?
Uns wurde später gesagt, dass die Russen Fake-Handynetze erstellen und sich unsere Handys dann damit verbinden. Und es aussieht, als wären es ganz normale Handynetze, ist aber wirklich die Russen sind eigentlich, mit denen wir dann verbunden sind und die alle unsere Daten absaugen. Ich habe auch Geschichten gehört von anderen, die erzählt haben, dass sie dann Anrufe gekriegt haben, ominöse, wo ihnen andere Telefongespräche abgespielt wurden, also ganz schräge Sachen. Und das hat sich dann schon nicht mehr wie eine Übung angefühlt. Das wurde dann plötzlich ernst.
Du hast das Handy aber direkt dann ausgeschaltet und hast auch keine komischen Anrufe bekommen.
Ich habe es ausgeschaltet und erst in der Danziger Innenstadt wieder angemacht.
Ah, okay, du warst also besonders vorsichtig. Wie war es denn dann mit der ganzen Flotte in Danzig in den Hafen einzulaufen?
Das hatte auch nichts mehr von einer Übung,
warum?
Ehrlich gesagt. Weil wir waren ja immer noch auf Kriegsmarsch wegen den Drohnen und den Schiffen, die sich uns genähert haben.
Kriegsmarsch heißt einfach nur erhöhte Alarmbereitschaft.
Genau, das hat unter anderem zur Folge, dass an Deck bewaffnete, vermummte Männer stehen an den Maschinengewehren beim Einlaufen und da böse gucken und zu allem bereit sind. Und dann hast du in Danzig diese Touristen, die sehr verdutzt gucken, was hier eigentlich los ist. 12 Schiffe mit bewaffneten Männern. Und das war schon ein sehr intensiver letzter Eindruck von dieser Reise.
Ich habe so das Gefühl, dass du vielleicht dann am 5. Tag auch froh warst, von Bord zu gehen?
Definitiv, ja. Man hat sich schon immer so ein bisschen verfolgt gefühlt und es war immer ein bisschen ein komisches Gefühl. Die Drohnen, die Handynetze und all das. Also ich war schon froh, wieder im zivilen Leben angekommen zu sein danach, ja.
Danke, Dennis, für deine Recherche auf hoher See.
Danke, dass ich da sein durfte.
Das war NZZ Akzent an Land. Und falls ihr Interesse an Bildern von diesem NATO-Manöver in der Ostsee habt, vielleicht ist ein Probeabo der NZZ ja was für euch. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Ich bin Sarah Ziegler. Macht's gut.